Free FM.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz. Es gibt jeden Mittwoch um 15 Uhr den Podcast der internationalen Stadt mit Experten zu Themen wie Demokratieförderung, Extremismus, Rassismus, Diversity. Und heute haben wir gleich zwei Gäste da und ich freue mich sehr, dass ich begrüßen kann. Zum einen den Leiter der Fachstelle Extremismus Distanzierung, dem Mathieu Coquelin. Hallo Mathieu.
Moin.
Und den Professor Dr. Jens Ostwald, Professor an der Hochschule für Soziale Arbeit in Ludwigsburg, dem man noch gratulieren kann, weil der Ruf dich erst vor kurzem ereilt hat. Herzlich willkommen, Herr Professor Ostwald.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Ihr beide wart ja schon mal bei uns und wir machen es jetzt mal in einem Dreiergespräch und hoffen, dass ihr auch die verantwortliche Disziplin mitbringt. Ein spannendes Thema, Meinungsfreiheit im pädagogischen Kontext, ist ja etwas, was gerade sehr kontrovers diskutiert wird. Gibt es überhaupt in Deutschland Meinungsfreiheit? Wird die gerade abgeschafft? Werden wir alle unterdrückt? Beginnen wir mal damit. Ihr habt euch Gedanken gemacht, haben wir in Deutschland grundsätzlich Meinungsfreiheit? Und bedeutet Meinungsfreiheit, dass jeder zwingend die auch ausnutzen darf und sollte?
Wir haben in Deutschland in jedem Fall Meinungsfreiheit. Ich meine, das ist grundgesetzlich verbrieft. Ganz aktuell sieht man es, glaube ich, bei den Protesten der Querdenker zum Beispiel, die auf die Straße gehen dürfen und ihre Meinung ganz offen vertreten. Eine Meinung, die ja durchaus kontrovers diskutiert wird und auch mehr. Also absolut, da würde ich ganz klar die Meinung vertreten, wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland.
Und die ist auch nicht durch irgendwelche Corona-bedingten Einschnitte gerade gefährdet oder wird beschränkt. Es wird ja ganz sehr drastische Vergleiche mit der Übernahme der Nationalsozialisten gerade gerne gezogen. Ist es völlig an den Haaren herbeigezogen?
Ja, also komplett. Also ich finde ja vor allem, man darf ja auch da in dem ganzen Kontext dieser Demonstration auch nicht vergessen, dass viele Demonstrationen ja die Meinung für sich beanspruchen, in einer Diktatur zu leben und gleichzeitig aber auf die Privilegien des Rechtsstaats zurückgreifen, indem Kundgebungen, die zunächst verboten worden sind, dann über Gerichtsurteile wieder doch erlaubt sind, dann eben, dass die Leute ja ganz oft auch so dieses Paradox erzeugen, in eine laufende Fernsehkamera reinzuschreien, sie dürften ihre Meinung nicht sagen, aber komplett dabei vergessen, dass sie gerade irgendwo stehen und in den öffentlichen zugänglichen Medien ihre Meinung ja gerade kundtun. Also das heißt, das ist auch so eine gewisse Paradoxie, die man vielleicht damit erklären kann, dass wir mit diesen Filterblasen in den Social-Media-Kanälen eher so vielleicht auch den Effekt haben, dass die Leute im öffentlichen Raum und deren Meinung im öffentlichen Diskurs halt auf einmal auf Widerhall stößt, der nicht nur positiv auffällt. Also das heißt, bringe ich irgendwie mein Statement in meiner Filterblase bei Facebook ein, in irgendeiner Gruppe und kriege quasi von überall Beifall und kriege irgendwie Likes und gefällt mir Angaben und die Leute stimmen irgendwie zu. Und auf einmal bin ich quasi auf der Straße draußen und das Ganze wird aufgegriffen von halt einfach einem breiteren Spektrum und nicht mehr nur von einer Filterblase, dann wird der Meinung auf einmal widersprochen. Und das ist aber halt das, was man irgendwo unterscheiden muss, ist der Widerspruch, der ist eben nicht verbrieft mit der Meinungsfreiheit. Also ich habe kein Recht auf quasi, dass meine Meinung unwidersprochen dann dazustehen hat.
Also das Meinungsfreiheit heißt auch, dass einer eine andere Meinung hat und die natürlich dann auch äußern darf. Das gehört natürlich zwingend dazu.
Das wäre genau die logische Konsequenz so.
Ich glaube, die zweite Seite, man könnte das vielleicht damit beschreiben, zur Meinungsfreiheit gehört auch immer die Widerspruchsfreiheit. Heißt also, ich darf genauso, wie ich meine Meinung äußern darf, auch anderen Meinungen widersprechen. Also und das ist, glaube ich, das, was ganz oft im Diskurs auch zu kurz kommt, beziehungsweise eben von diesen Personen, also Querdenkerbewegungen etc. Bemüht wird. Sie dürfen ihre Meinung sagen und werten eben, dass die Tatsache, dass ihnen offen widersprochen wird, als Beleg dafür, dass es keine Meinungsfreiheit gibt, obwohl das ja genau Gegenstand von Meinungsfreiheit ist, also dass zwei verschiedene Meinungen oder mehrere verschiedene Meinungen im öffentlichen Diskurs geäußert werden dürfen, sofern sie natürlich gewisse Grenzen nicht überschreiten. Also gesetzliche Grenzen, Volksverhetzung wäre jetzt eine relativ hochschwellige Grenze. Aber ich glaube, zu dem Kontext können wir nachher noch mal ein bisschen mehr sagen, also zu möglichen Grenzen von Meinungsfreiheit vielleicht.
Haben wir nicht jetzt dann ganz, ganz spannende Zeiten, wo man jetzt mal einfach die Meinungsfreiheit auch wirklich im realen Diskurs wirklich auf den Prüfstand gestellt wird, dass es ein hohes Gut ist, aber auch ein sehr anstrengendes Gut ist?
Das ist ja wie Demokratie insgesamt so. Demokratie, ich finde da immer das Zitat von Churchill so schön, ist das schlechteste aller politischen Systeme mit Ausnahme aller anderen. Und das ist ja bei der Meinungsfreiheit ähnlich. Wir haben im Vorfeld mit dem Kollegen uns über einen Artikel unterhalten, den er gelesen hat und ich jetzt so tue, als hätte ich ihn auch gelesen, von Gilles Kepel, der im Prinzip im Bereich der Islamismusforschung tätig ist aus Frankreich und der quasi gesagt hat, Meinungsfreiheit muss auf der theoretischen Ebene eigentlich bis ins Unendliche verteidigt werden. Und wir haben aber halt einfach da eine Diskrepanz zu dem in der Praxis. Also das heißt, und ich glaube, in dieser Diskrepanz, in dieser Ambiguität gilt es dann so ein Stück weit als Gesellschaft zu agieren, dass nur weil ich quasi im Prinzip auf der theoretischen Ebene absolut dafür streite, dass jeder und jedes das Recht hat, seine Meinung frei zu äußern, müssen wir gucken, was bedeutet das dann in der Praxis. Und gerade was wir ja auch im Kontext von diesen Corona-Verschwörungen erleben, ist ja, dass wir an verschiedensten Stellen so tun, als wäre quasi das Ergebnis wissenschaftlicher Forschung eine Meinung. So. Und das ist ja schlicht und ergreifend, so funktioniert ja Wissenschaft nicht. Wissenschaft funktioniert über das Bilden von Hypothesen, dann werden empirische Daten erhoben, dann werden Hypothesen überprüft. Und was dann am Ende bei rauskommt, könnte man als Meinung bezeichnen, aber dann ist es eine Meinung, die halt nicht gleichzusetzen ist, wie ich finde die Farbe grün doof. So, das ist eine Meinung, so, die muss ich nicht erklären. Aber alles, was halt im wissenschaftlichen Diskurs sich bewegt, hat halt irgendwie eine empirische Standhaltung. Also muss dem standhalten können. Und das ist halt so das, was wir ja gerade erleben, so, dass Leute Dinge als Meinung präsentieren, wo wir auf der einen Seite die Grenze ziehen müssen, das ist keine Meinung mehr, du kannst es zwar deswegen trotzdem äußern, aber das dann nicht Teil des, kann nicht Teil des wissenschaftlichen Diskurs sein. Wir haben Vergleiche wie der aktuelle, wo quasi eine Geburtstagsparty einer Elfjährigen unter Corona-Bedingungen mit dem Leben von Anne Frank gleichgesetzt wird, wo wir dann auch gleichzeitig so ein bisschen diese Ebene, nicht ein bisschen, wir haben da diese Ebene drin mit der Relativierung, einfach eines der größten Menschheitsverbrechen. Und das sind alles so Dinge, die müssen wir kontrovers diskutieren. Also auch jenseits dessen, wo wir ganz klar eine Staatsanwaltschaft beauftragen können, wenn wir sagen können, das ist jetzt Volksverhetzung, sondern einfach auch diese Bereiche davor, wo dann eher so Dinge wie Moralvorstellungen, Werte und immer halt auch die Freiheit der anderen bei der eigenen Freiheit mitgedacht werden muss.
Woher kommt es denn jetzt, dass die Leute da so kritisch drauf reagieren, dass es da so extremsten Widerstand gibt? Und woher kommt es, das, was du angedeutet hast, dass jetzt meine Meinung plötzlich genauso viel wert ist wie eine wissenschaftliche Studie, die von vielen Professoren über viele Jahre entwickelt ist und auch dann als reliabel abgeschlossen worden ist? Woher kommt es, dass die Leute, da haben die diese Fähigkeit verloren, das einzugrenzen? Ist da die Größe des Individuums, ist sie zu stark gewachsen in unserer Gesellschaft?
Vielleicht lässt sich das, also da gibt es verschiedene Erklärungsversuche, vielleicht lässt sich das mit dem Beispiel ganz gut erklären. Mich erinnert diese aktuelle Situation gerade so an so eine Fußball-Weltmeisterschaft, wo wir dann irgendwie mit einem Mal 80 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainer in Deutschland haben. So haben wir gerade aktuell mehrere Millionen Virologinnen und Virologen in Deutschland. So, und das ist, glaube ich, der Punkt, dass sich viele Personen jetzt mit dieser Tatsache beschäftigen, dass es eben diesen Virus gibt, wie kann man damit am besten umgehen. Es gibt, ich glaube, eine große Rolle spielen da einfach diese alternativen Medien. Das heißt, irgendwelche YouTube-Kanäle, die Personen aufsetzen, die dann aus verschiedenen Studien Dinge zusammenbringen, die eigentlich nicht zusammengehören, daraus dann spezifische Schlüsse ziehen. Allein die Tatsache, dass sich diese Personen als unabhängig beschreiben, das heißt sozusagen einen Gegenpol zu zum Beispiel öffentlich-rechtlichen Medien, zu eben Universitäten und Hochschulen und so weiter dann einen Gegenpol aufbauen. Das macht, glaube ich, schon vieles her, weil es tatsächlich dieses Widerstandsnarrativ stärkt. Also das, was Mathieu gerade beschrieben hat, zu sagen, wir fühlen uns im Widerstand, das schweißt zusammen, wir haben eine gemeinsame Agenda und alle Personen, die sich auch diesem Widerstand zugehörig fühlen, halten plötzlich zusammen. Also ich habe zum Beispiel in meiner Facebook-Blase einen ehemaligen Arbeitskollegen, der sich auch jetzt plötzlich in dieser Blase wiederfindet und sich als Widerstandskämpfer geriert, von jetzt auf gleich. Und tatsächlich ist da die Frage, woher kommt das? Das hat, glaube ich, viel mit Identität zu tun, die Tatsache, dass man sich jetzt in dieser Gruppe zugehörig fühlt, die eben tatsächlich in den Widerstand geht, die sagt, wir kämpfen dafür, dass Meinungsfreiheit vorhanden ist und so weiter. Aber eine richtige Erklärung dafür, woher das kommt, ich weiß nicht, da glaube ich, würde ich mich jetzt auf dünnes Eis begeben, das jetzt hier in Kürze darzustellen.
Yes, es gibt auf jeden Fall nicht die eine Erklärung. Ich denke, es sind einfach verschiedene Faktoren, die hier zusammenkommen. Was ich tatsächlich immer wieder erlebe, ist, dass wir einfach diese generelle wissenschaftliche Herangehensweise bedeutet ja nichts anderes, wie dass ich versuche, aus Grund der Eigenerfahrung, die ich gemacht habe, den Kreis der Informationen, die ich quasi zu einer Meinungsbildung oder zu einer Bewertung von einer Situation, den versuche ich größtmöglich zu setzen. Und den versuche ich so zu setzen, dass die Ergebnisse, zu denen ich komme, dann auch reproduzierbar sind. Und wir erleben halt gerade eine Situation, wo ich glaube, dass diese anekdotische Evidenz, das ist ja das, wir sind ja eigentlich so beide aus dem Bereich der Radikalisierung, Extremismusprävention, wo es ja auch ganz viel um Rassismus und quasi der Hass auf quasi die vermeintlich anderen. Und da haben wir schon so ein ähnliches Phänomen, diese anekdotische Evidenz. Und diese anekdotische Evidenz, dass ich in meinem persönlichen Leben Erfahrungen mache. Und dann habe ich halt eine Person, und das war ja auch das so Argumentationsmuster, die wir ja wirklich dann auch im Netz gesehen haben. Ja, habt ihr schon mal jemanden kennengelernt, der Corona hat? So, und das wird dann quasi als diese Evidenz, die ich in meinem eigenen Leben gemacht habe, quasi so, die steht dann im Widerspruch zu dem, was ich in den Medien konsumiere, zu dem, was ich in Statistiken sonst so gelesen sehe. Das ist, wie gesagt, das Pendant dazu, dass Polizeibehörden veröffentlichen dann ihre Polizeikriminalstatistik und sagen, nee, also passt auf, es ist nicht so, dass quasi der Ausländer, ich habe jetzt an der Stelle Anführungszeichen gemacht, weil das sieht man ja nicht, wir sind ja über Zoom, sind nicht quasi per se als Gruppe irgendwie strafrechtlich auffälliger wie andere. Und das ist dann dieser Widerspruch, diese Diskrepanz zwischen dem, was man selber erlebt. Und dann gibt's halt dieser easy way out aus dieser Situation, ist dann halt zu sagen, ja gut, dann vermute ich da eine Verschwörung dahinter. Dann vermute ich, dass halt die Zahlen nicht stimmen. Dann vermute ich, dass da quasi irgendeinartiges Interesse dahinter gelagert ist, quasi was anderes erzählen zu wollen. So. Und das ist so jetzt nicht der eine Faktor, der eine Rolle spielt, sondern halt tatsächlich halt ein weiterer, der mit zum Tragen kommt. Und das, was wir vorher schon angedeutet haben, was wir nicht unterschätzen dürfen, ist auch diese Professionalisierung dieser problematischen Akteure und Akteurinnen auf Social Media. Also dass die ja schlicht und ergreifend an vielen Stellen von der gesamten Optik, also wie die sich in ihren Streaming-Portalen präsentieren, wie die reden, also die gesamte Rhetorik, das wirkt ja alles sehr authentisch so. Und da wird ja dann auch mal mit vermeintlichen Quellen gearbeitet und so getan, als wären wir hier quasi mega transparent. Und das sind alles so Dinge, die dann mit dazukommen. Das für viele Leute, die dann nicht zu unterscheiden wissen, wie Journalismus auch funktioniert, das erstmal quasi ein Äquivalent ist. Also dann ist der YouTube-Kanal, den ich da regelmäßig schaue, der ist quasi von der Wertigkeit gleich wie die Tagesschau.
Also ist es einfach nochmal bequemer für die Leute, weil die anderen Sachen doch ein bisschen sehr komplex sind, gerade was jetzt Virologie betrifft, ja, ist ja die Fachwelt sich noch nicht mal einig. Da ist es natürlich schön, wenn ich eine einfache Erklärung habe. Ist auch dieser große Auftrieb der Querdenker zu erklären, was ja eine ganz, ganz spannende Gruppe, denke ich mal, für euch Extremismusforscher ist, weil es ja eine überhaupt nicht homogene Gruppe ist. Was sind überhaupt Querdenker? Kann man das überhaupt sagen?
Also ich hatte neulich in einem Interview tatsächlich eine ähnliche Frage und habe dann gesagt, dass in dem Augenblick, wo sich, glaube ich, diese ganzen Leute, die da wirklich teilweise in einer großen Zahl sich irgendwie versammeln, wenn man die zum Beispiel, was soll ich sagen, jetzt macht ihr mal eine große Zoom-Konferenz und ihr definiert quasi mal 10 Ziele oder 5, so, die euch so einig sind, konkret, also nicht so abstrakt, so von wegen Widerstand, das ist ja kein konkretes Ziel, dann glaube ich, hätten wir relativ schnell sehr, sehr viele Kleingruppen. Weil ich glaube, das große einende Narrativ, was der Kollege ja vorher schon gesagt hat, ist eben dieser Widerstandsgedanke. Es ist natürlich auch gespeist durch das, dass keiner weiß, was gerade im Moment auf uns zukommt. Keiner weiß, was passiert. Es sind Existenzen, die bedroht sind. Es ist auch so, dass du hast ja vorher gefragt, als du so unseren Hintergrund hier gesehen hast, wo sind wir denn? Ich bin seit März im Homeoffice und habe das Glück, eine große Wohnung zu haben. Aber das ist nicht das, was alle irgendwie so gerade im Moment als Lebensrealität hier haben, sondern viele, gerade auch Jüngere, die eventuell noch bei den Eltern zu Hause wohnen, die dann über lange Zeit dann irgendwie auch nicht rauskommen. Wenn sie rausgehen, werden sie verdrängt. Und dann ist halt dieser Widerstand erstmal so was Einigendes. Aber die konkrete Agenda, da haben wir ja ganz unterschiedliche. Da haben wir ja von Leuten, die irgendwie Kaiserreich wieder wollen und das irgendwie so als legitime Meinung dann proklamieren. Die Nächsten, die irgendwie, also ganz stark ja auch eine Unterwanderung aus der rechtsextremen Richtung, die dann auch ihre Agenda dort platzieren. Und Verschwörungstheoretiker jeglicher Couleur.
So. Ich glaube halt, dass diese bunte Mischung so ist, glaube ich, steht auf jeden Fall für die Querdenker. Und ich glaube tatsächlich, dass es Personen gibt, die da wirklich diesen Querdenkern, ja, beigetreten ist, nicht richtig, ist ja kein Verein oder so, sondern also die da mitlaufen und diese Meinung vertreten, die tatsächlich schon auch Angst haben, also sich wirklich Gedanken machen um so die Zukunft der Demokratie. Und an dem Punkt, das muss man, glaube ich, auch, wenn man darüber redet, einfach nochmal sagen, ich meine, die Art und Weise, wie ja teilweise, also dass mehr jetzt parlamentarische Einbindung gefordert und wird, das sind ja wirklich legitime Forderungen. Also dass man sagt, man kann nicht einfach einen Shutdown beschließen, ohne das Ganze parlamentarisch zu legitimieren, was dann ja schon auch in den Landesparlamenten passiert. Aber das sind ja tatsächlich politische Forderungen, die kann ich vorbringen, die jetzt ja von der Opposition vorgestern auch nochmal geäußert wurden. Das ist der eine Punkt. Und ich habe doch, also ich musste gerade dran denken, das ist jetzt so ein bisschen ins Unreine gesprochen, aber mein Eindruck ist, dass das Ganze auch ein bisschen Spaß macht. Also es hat so ein bisschen was Spielerisches. Also dieses Rabbit Hole wird ja beschrieben, also dieses, wie jetzt glaube ich Alice im Wunderland ist es, wo man immer tiefer in diese Höhle reingeht und man findet immer neue Sachen und so. Das bemerke ich auch schon. Also in dem Moment, wo man dann anfängt zu nachzuforschen, gibt es irgendwo, jeder ist mit jedem verbunden, es gibt so eine Verschwörung und das hat so ein bisschen was von Gamification. Also das, was tatsächlich im Extremismus ja auch irgendwie gerade diskutiert wird, dass so gerade im Bereich Rechtsextremismus so die Spiele, Internetspiele, die Community. Beim Christchurch-Attentat hat man das gesehen, dass tatsächlich dieses Video auch sehr stark aus dieser Ego-Shooter, Ego-Perspektive dann gestreamt wurde. Das heißt, es hat was von einem Computerspiel-Ego-Shooter. Der Punkt ist, worauf ich hinaus will, ist mit einem Beispiel festgemacht. Gestern hat so ein YouTuber, der Querdenker-Demo, ist live gegangen auf Facebook und wurde dann live vom SEK festgenommen vor der Kamera. So. Und das Ganze ist natürlich mega initiiert. Aber die Tatsache, dass da dann irgendwie 200, 300 Leute, wie viele da immer zugekamen, plötzlich live am Bildschirm mitbekommen haben, wie eine Person, die ihre Meinung vertritt und die im Widerstand ist, live von einem SEK festgenommen wurde, so was einfach in jedem Fall halt einfach gestellt war, stellt genau das dar. Also man sitzt vor dem Bildschirm, man kann dabei sein, es hat sowas, ich kann da mitwirken und ich habe da jetzt was gesehen, was kein anderer gesehen hat, was auch nie in den Medien auftauchen wird oder vielleicht in der Seitenrandnotiz. Also was ich sagen will, es hat sowas dieses, ich habe es gecheckt, ihr habt es nicht gecheckt, hat so ein bisschen was wie von einem Computerspiel, so verschiedene Quests, also ich level immer so höher ab sozusagen, ich bekomme immer mehr Skills und kann immer mehr durchschauen und das ist also neben dieser Komponente, dieser existenzbedrohenden Komponente für viele, gibt es, glaube ich, immer noch diesen Aspekt, dass einfach Verschwörung immer schon irgendwie interessant war und auch immer bleiben wird.
Und dass wir gerne Rebellen sind, das macht natürlich auch Spaß. Und dann neigen da natürlich auch viele dazu, zu den Unfassbaren. Mathieu, du hast schon angekündigt, es ist natürlich toll, wenn ich sage, ich werde genauso unterdrückt wie damals die Widerstandskämpfer im Nazireich. Das ist natürlich ein Riesenvergleich, aber damit werte ich mich ja auch auf. Ne? Da bin ich ja auch ein armer Unterdrückter, dem geholfen werden muss. Auch in dieser historische Vergleich, da sind sich ja alle einig, natürlich in keinster Weise stattfinden kann. Entsteht daraus eine Gefahr aus diesem Querdenkertum? Wird es von den Rechten unterwandert? Werden die quasi gecasht und dem rechten System zugeführt?
Also definitiv. Wobei ich würde sagen, dass da auf mehreren Ebenen Gefahr davon ausgeht. Also die eine Gefahr, ich denke, da können wir den Redebeitrag recht kurz halten. Diese Unterwanderung von rechtsextremen Akteuren und Akteurinnen ist durchaus problematisch. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, dieser Florian Schröder war ja in Stuttgart auf dieser Querdenken-Veranstaltung. Und der hat ja dann im Gegenzug diesen Ballweg auch zu sich in die Sendung eingeladen und hat ihn dann ja auch ziemlich hart damit konfrontiert, wie das eigentlich sein kann, dass sein Pressesprecher so enge Beziehungen zu quasi rechtsextremen Bloggern und Bloggerinnen unterhält. Und seine einfache Antwort war ja dann so ein Stück weit, ja, wir heißen ja Querdenker, das heißt, wir erlauben alle Meinungen erstmal. Und das ist ja dann schon mal so das eine Riesenproblem, also dass quasi wir eine Bewegung haben, die da einfach keine klare Grenze zieht zu eben bestimmten Akteurinnen und Akteuren, die ganz bewusst ja auch diesen Passus Extremist und Extremistin tragen. Das zweite Problem, und das finde ich eigentlich noch ein viel größeres, ist, was beim Kollegen vorher schon mal durchgedrungen ist, dass wir haben ja legitime Kritik innerhalb der Bevölkerung an den Maßnahmen der Regierungen. So funktioniert Demokratie ja auch schon immer. Es werden Regierungen gewählt. Diese Regierungen müssen legitim über Opposition und auch die Bevölkerung über das Demonstrationsrecht kritisiert werden dürfen. Und wir haben für mich da so prototypisch dieses Video, ich glaube, das war so aus dem März, April, Mai, so ein älterer Herr auf einer Demonstration, ich glaube 82, 83 Jahre, seine Frau lag auf der Intensivstation. Wir waren mitten im Lockdown und er durfte sie nicht mehr besuchen und für ihn war schlicht und ergreifend nicht mehr klar, ob er seine Frau nochmal lebend sieht, wenn er sie nicht besuchen darf. Und er steht in Tränen auf dieser Demonstration. Und für ihn war der Grund, zu dieser Demonstration zu kommen, dass er irgendwie diesen Unmut artikulieren kann. Und es kann ja keinen größeren Unmut geben, wie sein Lebenspartner eventuell nicht mehr zu sehen, bevor er stirbt. Und diese legitime Position, über die wir uns als Gesellschaft auch austauschen müssen, was in den Parlamenten stattfinden muss, das wird quasi dann überdeckt, weil er eben als einziges Forum, um diese Meinung zu platzieren, dann sich quasi auf einmal unter Leuten halt bewegt, die nur Blödsinn erzählen. Der wird ja dann auch in dem Video selber irgendwann niedergebrüllt von irgendeinem Kasper, der daneben steht, der dann gleich halt mit den üblichen Sachen, ja, die Merkel ist eine Diktatorin und tralala, und er dann nur ganz, ganz nüchtern sagt, nee, nee, man muss schon auch vernünftig bleiben. Aber dieses vernünftig bleiben ist halt dann auch immer schwierig, wenn ich dann eventuell, ich weiß ja nicht, wie viel Demonstrationen und wie viele Redebeiträge aus solchen Demonstrationen vielleicht wirklich vernünftig sind, bei den Berichterstattungen dann halt aber auch gern die Kasper gezeigt werden und Kasperinnen, weil das ja auch, also das ist ja auch mit so eine Problematik so, dass man dann halt auch gerne dann so tut, als wäre da, also wären alle Interessen, die da quasi auf diesen Demonstrationen artikuliert werden, jetzt irgendwie nur verachtenswert, sondern da sind auch Leute mit dabei, wo man sich wirklich die Bedenken anhören muss. Ja, aber die müssen sich halt, und das ist halt schon auch wieder, wo wir im Ping-Pong-Verfahren sind, die müssen sich halt schon auch aus meinen Augen legitim dann irgendwann auch den Vorwurf anhören, euer Interesse ist legitim, aber ihr seid auch eigenverantwortlich da dafür, mit wem ihr hier auf der Straße steht.
Mhm. Gehen wir nochmal meiner Meinung nach eine Stufe weiter. Wir sind ja beim Thema Meinungsfreiheit, und da gibt es natürlich nochmal auch ein sehr, sehr spannendes und wahrscheinlich sogar noch kritischeres Umfeld. Wir haben es im Vorgespräch so ein bisschen schon mal einfließen lassen. Die Problematik, wie mit den Mohammed-Karikaturen und die Reaktion darauf umgegangen werden kann. Natürlich auch ist für euch Extremismusforscher sicherlich eine spannende Sache, aber auch eine ziemlich bedenkliche Sache, was da in Frankreich gerade passiert.
Absolut. Also ich glaube, da tritt das zu Tage, was Mathieu gerade gesagt hat. Also in der Theorie müssen wir Meinungsfreiheit absolut verteidigen. Das ist ein mega hohes Gut, mal so salopp gesagt. In der Praxis muss man da differenzierter drauf schauen. Also diese Karikaturen sind ein ganz gutes Beispiel dafür, dass auf der einen Seite Meinungsfreiheit ganz zentral ist. Das heißt, es muss möglich sein, diese Karikaturen in einer Demokratie zu zeigen, ohne um Leib und Leben zu fürchten. Darüber müssen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Das ist absoluter Konsens. Wenn wir das sozusagen als Prämisse setzen, muss man sich in einer unteren Ebene trotzdem darüber unterhalten, inwiefern zum Beispiel das Zeigen dieser Mohammed-Karikaturen innerhalb einer Schule wirklich geeignet sind, um Meinungsfreiheit zu thematisieren. Also der Punkt ist es tatsächlich, Meinungsfreiheit, das sage ich jetzt mal so salopp als These oder als Frage hier so im Raum, ist es Meinungsfreiheit, kann ich in der Schule tatsächlich Meinungsfreiheit damit vermitteln, indem ich die maximalste Grenze von Meinungsfreiheit sozusagen als Benchmark setze und damit dann Schülerinnen und Schülern klar machen, so, das müsst ihr jetzt aushalten, anstatt vielleicht mit einer moralisch-ethischen Richtung ranzugehen und zu sagen, pass mal auf, Meinungsfreiheit hat viele Facetten, aber Meinungsfreiheit bedeutet nicht, alles zu sagen, was ich theoretisch sagen darf, so nach dem Motto, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt, sondern eben auch möglicherweise mitzudenken, dass mit meiner Meinung, die ich äußere, sich andere Menschen verletzt fühlen, gerechtfertigterweise, und ich dann eben mit entsprechendem Widerspruch rechnen muss. Also das ist halt so ein Punkt, über den ich nachgedacht habe, das ist so ein bisschen als Gedanke hier mal geäußert.
Also wir haben, um das vielleicht einfach mal an einem weniger krassen Beispiel, weil ich finde, man läuft ja hier immer dann quasi Gefahr, wenn man jetzt kritisiert, dass dieser Lehrer diese Karikatur gezeigt hat, läuft man immer Gefahr, dass einem das so interpretiert wird, so auch quasi als Rechtfertigung, was ihm dafür erfolgt ist. Und das ist ja das, was wir auf jeden Fall sagen. Ja, also das ist nicht das, was die Interpretationsebene wollen wir jetzt quasi durch Nachschub ausblenden. Und versuchen mal an einem anderen Beispiel. Es gab ja vor ein paar Jahren mal dieses Böhmermann-Gedicht, was nicht zu derartigen Reaktionen gefolgt hat, was aber auch im verschiedenen schulischen Kontext von gerade Jugendlichen, die sich durch diese rassistischen Stereotype, die in diesem Gedicht ja drin waren, durchaus auch angegriffen gefühlt haben und auch berechtigt angegriffen gefühlt haben. Und wir hatten tatsächlich über die Arbeit auch mit Jugendgruppen aus Moscheeverbänden, die überwiegend türkisch geprägt waren, aber auch in Werk- und Werkrealschulen und Berufsschulen, über dieses Gedicht gesprochen. So. Weil das ja auch im Prinzip ist wir sind ja auch so an den Grenzen der Meinungsfreiheit. Was ist im Prinzip so, also nicht an den Grenzen der Meinungsfreiheit, darf ich sagen oder nicht, sondern eher so in die Richtung, muss ich es sagen oder muss ich es nicht? Mit welcher, was muss ich alles beachten, wenn ich das behandeln will? Und da haben wir halt die Erfahrung gemacht, dass wenn wir quasi den Jugendlichen, die sonst irgendwie in anderen Kontexten überhaupt nicht im Prinzip bereit waren, über dieses Böhmermann-Gedicht prinzipiell zu sprechen, wenn wir da erstmal gesagt haben, wir geben ihnen erstmal Raum und sagen, was stört euch an dem Gedicht? Was ist das, was euch stört? So. Und wenn wir dann erstmal auch hingehen und sagen, so, und diese Kränkung, die aus diesem Gedicht erwächst, die lassen wir erstmal auch so stehen und die akzeptieren wir. Die wird nicht weggeredet oder kleingeredet. Und da haben wir halt die Erfahrung gemacht. Und jetzt sind wir ja an dem, was eigentlich so ja auch ein bisschen die Aufgabe des heutigen Podcasts war. Was ist so die Herausforderung für die Pädagogik? Dann habe ich im Prinzip alle Interessen in dieser Diskussion, alle Emotionen, alle Bedürfnisse, die sind dann erstmal auf dem Tisch. Und dann kann ich sagen, so, und jetzt habe ich aber auch noch ein Interesse dran, mit euch über das Gedicht zu reden. Ich habe eure Diskriminierung, die akzeptiere ich, die nehme ich auch wahr. Und jetzt diskutieren wir aber trotzdem drüber, warum wir es als so hohes Gut betrachten, dass der Böhmermann es trotzdem sagen darf. Und dass ihr trotzdem aber auch sagen dürft, die und die Bilder, mit denen er in dem Gedicht arbeitet, sind trotzdem problematisch. Und dann kommt halt noch dazu, und das finde ich halt auch schon nochmal so eine Sache, dass selbst wenn man jetzt irgendwie es für unumgänglich hält, mit so einer provokanten, mit so provokanten Materialien zu arbeiten, wir haben in keinem der Formate das Gedicht nochmal vorgelesen. Und wir haben auch schon mit Jugendgruppen aus dem muslimischen Kontext schon vor Jahren über Mohammed-Karikaturen gesprochen. Aber ich muss sie deswegen nicht nochmal zeigen. Also das ist einfach auch nochmal, dass man auch da immer nochmal gucken kann. Es gibt quasi, und da sind wir in dieser Diskrepanz, höchstes Gut auf der theoretischen Ebene, allerhöchstes Gut. Und in der Praxis müssen wir schauen, was ist eigentlich, weil das Gut ist ja nicht für sich da. Diese Meinungsfreiheit ist ja nicht für sich genommen da, sondern die ist Teil einer Verfassung, die im Prinzip ein friedliches Zusammenleben auf verschiedenen Ebenen gewährleisten soll. Und das ist ja das Ziel unserer Verfassung. Und deswegen muss man da halt einfach auch nochmal andere Dimensionen mit in die Waagschale werfen.
Ist das jetzt quasi ein Appell an alle, diese Meinungsfreiheit zu respektieren, weil ich davon ja auch profitiere? Und eine Möglichkeit des Profitierens ist, dass ich nicht zwangsweise, nur weil ich sie habe und weil es ein hohes Gut ist, sie maximal ausreize in dem Wissen, dass ich damit ja auch andere angreife und trotzdem sage, ja, das ist ja auch noch Meinungsfreiheit. Also man muss es nicht unbedingt mit aller Gewalt ausreizen. Diese Grenze, an die gehen ja momentan viele ran, ne?
Genau, das würde ich mal behaupten, ist das Credo, oder das behaupte ich, nicht würde ich behaupten, das ist das Credo, was wir haben, also stimme ich dir absolut zu, diese Freiheit wird uns gewährt im Rahmen des Grundgesetzes und die ist mega wichtig, heißt aber nicht, dass ich immer alle Freiheiten, die ich habe, auch bis zum letzten Ende ausreizen muss, weil eben diese Grenze dazu, andere Leute zu beleidigen, andere Bevölkerungsgruppen, Glaubensrichtungen etc. zu beleidigen oder anzugreifen, dann doch, glaube ich, schnell erreicht ist, wenn man eben diese Grenze von Meinungsfreiheit komplett ausreizt. Was nicht heißt, dass man, und das ist der zweite Punkt, der wichtig ist aus meiner Sicht, dass man mit seiner Meinung hinterm Berg halten sollte und sagen, okay, ich schwäche jetzt meine Meinung ab. Sondern so im Sinne von der Ton macht die Musik. Also ich kann über die Mohammed-Karikaturen sprechen und kann die thematisieren als Gut von Meinungsfreiheit, auch als möglicherweise wirklich sehr kontrovers diskutiertes Gut von Meinungsfreiheit, muss das aber möglicherweise eben nicht in einer Form machen, in maximal konfrontativer Form. Jetzt muss man natürlich aber auch da auch fair bleiben nochmal, was die Art und Weise geht, wie das thematisiert wurde, dass ja anscheinend eben nicht aus der Klasse in Frankreich der Widerspruch kam, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sondern tatsächlich von extern, also ich glaube von einem Elternteil. Das heißt, auch da muss man nochmal differenzieren, welche Wirkungen, also wer spielt dann da wiederum eine Rolle bei der Eskalation von solchen Sachen, wenn tatsächlich in der Schulklasse das gar nicht in so einer Form auf Kontroversen gestoßen ist, sondern man sich da wirklich vielleicht entsprechend drüber unterhalten konnte und diskutieren konnte, aber das eben von extern eskaliert wurde, von einem Vater war es dann in dem Fall, ist das eben auch problematisch. Nichtsdestotrotz, genau, Frank, würde ich dir zustimmen, die Grenze von Meinungsfreiheit muss nicht immer ausgereizt sein, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte.
Jetzt habt ihr pädagogischen Kontext, haben wir schon angesprochen, Mathieu, wir hatten ja schon mal einen Podcast gemacht. Bedeutet es letztendlich genau das Gleiche wie bei den Extremisten? Man muss einfach mit den Leuten ins Gespräch kommen und dann auf ihre Bedürfnisse eingehen und die ernst nehmen. Ist das quasi einer der Lösungsansätze, um das aufzuzwirbeln wieder?
Es ist definitiv einer der Lösungsansätze, weil sobald du das nicht tust, also sobald wir im Prinzip als die moderaten Kräfte, und mit wir meine ich jetzt tatsächlich so dieses weite Feld der sozialen Arbeit, alle, die im Prinzip im Bereich der Prävention tätig sind, sobald wir im Prinzip diese Benachteiligungserfahrung, ob die jetzt real ist oder ob die im Prinzip vielleicht auch nur quasi über das, was man erlebt in Social-Media-Gruppen, was man über die Filterblasen, also auch Medienkompetenz da tatsächlich einfach auch nochmal als relevante Herangehensweise, wenn das nicht aufgegriffen wird von sozialer Arbeit und bearbeitet wird, differenziert, wertschätzend und auf Augenhöhe, dann haben wir andere problematische Akteure. Und wir hatten jetzt, wie gesagt, dieser Vergleich mit dieser Geburtstagsparty unter Corona-Bedingungen mit Anne Frank, diese Vergleiche quasi so mit diesem maximal schlimmsten Erlebnis der Menschheitsgeschichte. Das ist keine neue Taktik. Von Hizb ut-Tahrir, im Bereich des Islamismus aktiven Gruppierung, gab es 2015 ein Video, das hieß der neue Jude, der ewige Moslem, wo quasi im Prinzip auch diese Vergleiche immer wieder gezogen worden sind. Also immer wieder so dieses maximal Schlimme, was passieren kann, und da dann immer wieder so versucht, mit Angst zu schüren und damit halt auch quasi dieses eigene Handeln dann in diesem Kontext auch maximal zu erhöhen, sich selbst so dann deswegen auch heute Morgen ein Bild gesehen von irgendeiner Kundgebung, glaube ich, in Leipzig, mit Sophie Scholl aufnähern, die dann hinten drauf auf den Jacken sind. Also das ist so, wie gesagt, auch keine neue Taktik, so dieses maximal Böse zu konstruieren, muss ich selber dann auch als maximal gut.
Aber ist es nicht gerade dann, wenn du die Masse hast oder in den sozialen Medien, ist es nicht dann eine große Anstrengung? Weil ist es da überhaupt in dem Kontext möglich, mit den Leuten so zu reden, weil sie sind in ihrer Blase, es sind auch immer mehrere Leute da. Wie kann es in der Realität aussehen? Du kriegst die Leute ja im Prinzip nicht, die müsstest du ja alle im Einzelgespräch irgendwie erreichen, oder?
Nicht ich. Deswegen haben wir ja tatsächlich den Ansatz zu gucken, wie kann man mit den Inhalten, die wir arbeiten, mit den auch, teilweise sind es ja auch Erkenntnisse aus anderen Bereichen, die wir uns zunutze machen. Ihr habt vorher irgendwie ja darüber gesprochen, über diese Gamification. Da gibt es in der Psychologie diesen IKEA-Effekt, der auch ganz gut erklärt, warum zum Beispiel so Verschwörungstheorien so großen Anklang finden, weil die alle so aufgebaut sind wie ein IKEA-Regal. Also du kaufst ja bei IKEA Sachen ein und nichts ist ganz, du musst es immer noch zusammenbauen. Und durch diesen Akt des Zusammenbauens wächst du so mit deinem Schrank zusammen und nachher ist es dein Schrank, weil du hast da Arbeit rein investiert. Und Verschwörungstheorien funktionieren ja teilweise auch so ähnlich, dass man, die sind alle so aufgebaut, man muss sich da selber Informationen sammeln und nachher hat man das Gefühl, dass die Meinung, die irgendwie eigentlich schon vorgegeben wurde, weil die Fragen schon so einengend sind, dass es stärker die Meinung von einem selber ist. Und das heißt, das Wissen darüber zu vermitteln in Vorträgen, die dann auch teilweise, manchmal geht es dann um Hate Speech, manchmal geht es um Radikalisierungsprozesse. Und dann bin es ja nicht mehr nur ich, der quasi im Prinzip versucht, Leute zu erreichen, sondern dann habe ich verschiedene pädagogische Fachkräfte im Land. Wir haben Ehrenamtliche auf den Vorträgen. Wir sind jetzt ab nächstes Jahr sehr, sehr stark mit Online-Formaten, wo man sich dann auch nochmal quasi ein bisschen Info holen kann. Und ich denke, was wir am Ende des Tages nicht vergessen dürfen, auch wenn ich die Gefahr sehe von diesen Bewegungen, aber es ist nicht der große Teil der Bevölkerung. Der große Teil der Bevölkerung ist dem Rationalen gegenüber offen, hat ein Vertrauen in die etablierten Institutionen wie die Medienlandschaft, die Forschung und auch in die Politik. Und deswegen dürfen wir quasi da auch die Personenanzahl nicht größer machen, weil die Berichterstattung entsprechend groß ist, weil das halt auch so ein Thema ist, wie so ein Autounfall. Man sollte nicht hingucken, aber irgendwie, man guckt dann halt doch hin und deswegen wird viel darüber berichtet. Und deswegen, man darf da schon irgendwie, glaube ich, zumindest mal ein gewisses Maß an Hoffnung haben, dass wir mit den Ansätzen versuchen können, Leute so weit zu briefen, dann in ihrem Nahfeld mit den Leuten auch ins Gespräch zu gehen. Aber wie gesagt, wenn jemand, Jens hat davon gesagt, dieser Begriff, der sich da etabliert, wenn jemand komplett im Rabbit Hole, also im Kaninchenbau drin ist, dann kriegst du das mit pädagogischen Mitteln auch nicht mehr hin.
Mhm, gut, ist ja immer so bei der Extremismusdistanzierung, dass man die schon extrem die drinstecken, die wird man nicht mehr kriegen, aber halt die Gefährdeten oder die damit gerade sympathisieren. Aber das ist ja eine schöne Schlusserkenntnis, dass wir da jetzt nicht unbedingt Angst haben müssen und auch ganz klar, nur weil die am lautesten schreien, kennst du noch aus der Sozialarbeit, die kriegen natürlich am meisten Aufmerksamkeit, heißt aber nicht zwangsläufig, dass es der Großteil der Leute so ist, aber das ist halt nun mal so. Ne? Wer Aufmerksamkeit hat, da guckt halt jeder hin. Ja? Also insofern müssen wir da jetzt nicht die ganz große Angst haben. Sehr schön. Ich bedanke mich, wir sind schon am Ende angekommen, haben ein paar Minuten länger gemacht. Ich bedanke mich jetzt sehr herzlich, dass ihr Zeit gehabt habt. Ihr wart ja schon mal im Podcast. Wenn ihr interessante Themen habt, dürft ihr selbstverständlich gerne nochmal kommen. Heute waren bei uns im Podcast der liebe Mathieu Coquelin von der Fachstelle Extremismusdistanzierung und der Jens Ostwald, Professor für soziale Arbeit an der Hochschule Ludwigsburg. Vielen herzlichen Dank.
Danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Alles klar. Danke, dass ihr Zeit gehabt habt. Free.